Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniel Heinrich, schön, dass Sie zuhören. Bundeskanzlerin Angela Merkel war auf Besuch in der Türkei, offizieller Grund die Eröffnung eines deutsch-türkischen Unicampus in Istanbul. Daneben standen eine ganze Reihe strittiger Themen auf dem Programm, allen voran die Flüchtlingspolitik. Die Einzelheiten zum Besuch gleich zum Beginn dieser Sendung. Ich habe vor der Sendung Christian Brakel interviewt. Er ist der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Das volle Interview mit ihm hören Sie hier in wenigen Minuten. Viel Klimadebatte, wenig Konkretes. Wir blicken in die Schweiz auf das Weltwirtschaftsforum in Davos, gehen der Frage nach, warum ein Plan Donald Trumps im Nahen Osten für Aufregung sorgt, und blicken auf China, den Umgang der Behörden mit dem Coronavirus. All dies in dieser Sendung bis Mitternacht, an deren Ende, um kurz vor Mitternacht, wie immer, die Presseschau steht. Thema auch dort unter anderem der Besuch Angela Merkels in der Türkei. Zunächst geht der Blick auch dorthin. Bundeskanzlerin Angela Merkel war auf Besuch in der Türkei. Sie war in Istanbul. Offizieller Grund für den Besuch war die Eröffnung eines türkisch-deutschen Unicampuses dort in der Metropole am Bosporus. Miriam Staber berichtet darüber, was den Besuch wirklich bestimmte.
Zu Beginn des Treffens in Istanbul haben Bundeskanzlerin Merkel und der türkische Präsident Erdogan Freundschaft und Harmonie demonstriert. Bei der gemeinsamen Eröffnung des neuen Campus der türkisch-deutschen Universität fielen warme Worte. Die Bundeskanzlerin sagte:
Die türkisch-deutsche Universität ist ein Juwel in den Beziehungen unserer beiden Länder und ein Glück für unsere beiden Gesellschaften.
Ich heiße meine liebe Freundin, die sehr geehrte deutsche Bundeskanzlerin Merkel, herzlich willkommen in unserem Land, so der türkische Präsident Erdogan. Ein positiver Auftakt des Besuchs. Beim Vier-Augen-Gespräch danach kamen dann aber gleich mehrere Problemthemen auf den Tisch. Zum Beispiel der Konflikt in Libyen. Erdogan sagte dazu bei der Pressekonferenz nach dem Gespräch:
Darbeci Haftar ve destekçilerinin.
Dass sich die Angriffe des Putschisten Haftar und seinen Unterstützern in den letzten Tagen vermehrt haben, ist ein Zeichen dafür, dass er nicht für eine Einigung ist. Wir sind auf jeden Fall entschlossen, unsere libyschen Geschwister in diesen schwierigen Zeiten nicht alleine zu lassen. Merkel hielt dagegen.
Es hat einzelne Verletzungen dieser Waffenruhe gegeben, das ist unstrittig, aber insgesamt ist die Intensität der militärischen Aktionen seit der Konferenz und auch schon vorher, als Russland und die Türkei diesen Waffenstillstand vereinbart haben, doch deutlich zurückgegangen.
Der Schlagabtausch ging mehrmals hin und her. Bei anderen Themen gab es Übereinkünfte. Beispielsweise hat Merkel Erdogan weitere finanzielle Hilfen der EU für Flüchtlinge in Aussicht gestellt. Außerdem sicherte sie der Türkei zu, im Kampf gegen Schleuser zusammenzuarbeiten und bei der Stärkung ihrer Küstenwache zu helfen. Auch wolle sie prüfen, ob Deutschland den Bau von Unterkünften für Flüchtlinge in Nordsyrien finanziell fördern könne. Aber Merkel und Erdogan hatten noch weitere Problemthemen auf der Liste.
Wir haben im Zusammenhang mit den bilateralen Themen auch darüber gesprochen, dass wir daran weiterarbeiten wollen, dass die Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die nicht ausreisen können im Augenblick, beziehungsweise die verhaftet sind, dass man da Fall für Fall auch noch einmal darüber spricht, wie man hier vorankommen könnte.
Nach offiziellen Angaben sitzen derzeit 59 Deutsche in türkischen Gefängnissen. 1,5 Stunden hat das Gespräch zwischen Bundeskanzlerin Merkel und dem türkischen Präsidenten Erdogan gedauert. Doch die Streitthemen sind nicht weniger geworden.
Aus Istanbul Miriam Staber, Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Besuch in der Türkei. Sie hat sich auch mit Präsident Recep Tayyip Erdogan getroffen im Zentrum die Flüchtlingspolitik. Über den Besuch kann ich nun sprechen mit Christian Brakel, ist der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Heinrich.
Nette Worte, schöne Bilder beim Treffen Angela Merkels mit Recep Tayyip Erdogan. Mehr Geld gibt's für die türkische Küstenwache. Alles gut im diplomatischen Verhältnis zwischen Ankara und Berlin.
Also alles gut ist natürlich nicht, aber ich glaube, wir sehen nach der großen Krise, die wir 2017 gesehen haben im deutsch-türkischen Verhältnis, dass es zumindest eine Rückkehr auf eine, ja, vielleicht nur zähneknirschende, aber zumindest auf eine Arbeitsbeziehung gibt, wo sich beide Seiten darum bemühen, Krisen möglichst zu vermeiden.
Herr Erdogan hat sich regelrecht charmant gezeigt und hat, ich muss nochmal nachgucken, hat gesagt, Angela Merkel sei eine geschätzte Freundin. Wenn wir uns an die Poltereien in der Vergangenheit zurückerinnern, woher kommt der Sinneswandel?
Erdogan selber merkt natürlich auch, also dass so viele Freunde in der türkischen Außenpolitik nicht mehr gibt. Das ist das eine. Dann natürlich aber auch, dass einfach beide Seiten sehr stark daran gearbeitet haben, in den letzten 2 Jahren zu so einer zumindest rein funktionellen Arbeitsbeziehung zurückzukehren. Und, das weiß ich natürlich nicht, das ist nur eine Vermutung, vielleicht schätzte sie wirklich gerade jetzt nochmal auf ihres Einsatzes beim Libyen-Gipfel in Berlin. Da ziehen zwar nicht beide Seiten an einem Strang, aber zumindest ist die Bundeskanzlerin eine, die nicht in Totalopposition zu ihm und seiner Politik stand.
Also zwei neue starke Partner.
Das würde ich so auch nicht sagen. Wir wissen ja, also einmal ist es natürlich eine Partnerschaft, die jetzt vielleicht außer die neuen Freundschaftsanwandlungen gelten, auch für die Kanzlerin, was ich bezweifeln würde. Das ist ja keine Partnerschaft, die vielleicht von großer Liebe oder großer Zuneigung getragen wird. Noch davon, dass man wirklich sieht, dass man wirklich deckungsgleiche Interessen überall hat. Im Gegenteil, viele der türkischen Politik, die hier im Inland passieren, aber zum Teil eben auch im Ausland, also erinnert sei an die Offensive auf Nordsyrien letztes Jahr, stehen natürlich diametral dem entgegen, was die Bundesregierung möchte. Das ist das eine. Und dann, wie gesagt, persönlich, glaube ich, hakt es auch noch an einigen Stellen. Aber man hat halt eben zumindest eben zu so einer Beziehung zurückgefunden, wo man sich darum bemüht, die Krisen zu vermeiden. Und was die Stärke der Partner angeht, naja, wir wissen ja, deutsche Außenpolitik tut sich sehr schwer damit, die eigenen Stärken zu erkennen und auch zu nutzen. Und türkische Außenpolitik, naja, ist auf der Ansicht, dass sie stärker ist, als sie dann im Prinzip in der Realität wirklich etwas auf die Waagschale werfen kann. Mhm.
Lassen Sie uns mal konkret werden. Sie sprechen Nordsyrien an. Da hat die Türkei eine Sicherheitszone errichtet, die ist umstritten. Angela Merkel hat nun gesagt, die Notunterkünfte für Flüchtlinge, die dort gebaut werden sollen, das könne auch oder werde auch mit deutscher Hilfe geschehen. Das wäre das erste Mal, dass Geld für türkische Maßnahmen in Nordsyrien fließen würde. Hilft da die Bundesregierung nicht, Ankara praktisch Fakten zu schaffen in dem Gebiet?
Ich glaube, da muss man genau hinschauen, um was es gehen wird. Es gibt schon länger, das wäre auch nicht zum ersten Mal, es gibt schon länger von Deutschland finanzierte humanitäre Hilfe, zum Beispiel über die Welthungerhilfe im Norden Syriens, also auf der syrischen Seite der türkischen Grenze. Vor allen Dingen eben Versorgung von Personen. Wir wissen ja, die Türkei hat zumindest inoffiziell ihre Grenzen geschlossen nach Syrien. Also wenn sie in Syrien vom Krieg fliehen wollen, dann kommen sie da nicht weg. Sie verbleiben in Syrien. Und das ist Politik jetzt schon seit einigen Jahren. Und da gab es immer schon Hilfe bei der Versorgung von den Personen, die auf der syrischen Seite der Grenze gestrandet sind. Wenn es da darum geht, Leute dort zu versorgen, das ist sicherlich legitim. Das eine große andere Frage ist, wenn es eben wirklich um die Ansiedlung von Personen in dieser Sicherheitszone geht, also auch Ansiedlung, die sich eben verstetigen soll und wenn dann eben damit möglicherweise wirklich eben so eine Art sunnitisch-arabischer Gürtel in tendenziell eher kurdisch dominierten Gebieten geschaffen werden würde. Das wäre natürlich eine ganz grobe Verletzung des humanitären Völkerrechts.
Und warum macht Deutschland da mit?
Wie gesagt, ich glaube, man muss erst mal gucken, wobei sie genau mitmachen. Da hat sich die Kanzlerin, wenn ich das richtig gesehen habe, ja auch nicht komplett festgelegt. Da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Vorstellungen auf türkischer und auf deutscher Seite, was das schlussendlich bedeutet. Es ist aber ganz klar, die Türken wollen die syrischen Flüchtlinge nicht ins Land lassen. Und solange die Geflüchteten auf der syrischen Seite der Grenze verbleiben, weiß man halt zumindest auch, dass es nicht die Gefahr gibt, dass sie nach Europa übersetzen können. Und die Kalkulation der Kanzlerin ist da ebenso simpel wie auch beschämend.
Angesichts dieses Treffens hat Sevim Dadelen von den Linken gesagt, Erdogan hält die syrischen Flüchtlinge als Faustpfand. Das hat sie in unserem Programm getan. Stimmen Sie dazu?
Also ich würde das nicht so ausdrücken oder beziehungsweise ich finde das eine grobe Vereinfachung, weil es ist ja nicht so, dass die Syrerinnen und Syrer, die hier zu fast 4 Millionen im Land sind, dass die einfach eine Verfügungsmasse sind, mit der die türkische Regierung machen kann, was sie will. Es wird zwar immer wieder behauptet von Präsident Erdogan oder zuletzt von seinem Außenminister gestern, aber das ist ja nicht so. Man ist nicht so, man macht die Grenze auf und zack, strömen alle Syrer nach Europa. Viele von denen wollen sogar hier bleiben, beziehungsweise wollen nah an ihrer Heimat sein. Man kann die auch nicht einfach in Busse setzen und irgendwie rausschmeißen. Klar, man kann natürlich ein bisschen regulieren, wer da über die Ägäis kommt und wer nicht. Aber es gibt natürlich diesen Versuch zu sagen irgendwie, hey Europäer, wir haben die Leute aufgenommen, jetzt tut mal was dafür. Und das ist natürlich immer ein Balanceakt von türkischer Seite, einmal die Leute zu instrumentalisieren, das gibt es. Auf der anderen Seite aber natürlich auch gibt es, das finde ich, auch ein legitimes Anliegen zu sagen, wir haben hier 4 Millionen Menschen im Land und wir sind damit komplett überfordert in einer Situation, wo die türkische Wirtschaft selber nicht besonders rund läuft, wo es, das wissen wir ja, sehr starke Animositäten oder beziehungsweise sehr stark gestiegenen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit unter der türkischen Bevölkerung gegen Syrerinnen, gegen Syrer gibt, gewalttätige Übergriffe in den letzten Jahren, die zugenommen haben. wo die Politik eben auch sagt, okay, wir haben einfach ein Problem und wir können das alleine nicht finanzieren und die Europäer wollen diese Menschen nicht bei sich haben, dann sollen sie halt zumindest uns dabei unterstützen, dass wir sie versorgen können. Also ich finde, das ist so ein Balanceakt. Ich würde nicht von einer reinen Instrumentalisierung sprechen, aber klar, es gibt den Versuch, natürlich den Europäern immer wieder die Pistole auf die Brust zu setzen. Aber das hat auch damit zu tun, dass die Europäer und gerade die Deutschen, also die deutsche Politik, das mit sich machen lässt zum Teil. Denn man muss das Kräfteverhältnis ja auch richtig einschätzen. Klar, die Europäer sind daran interessiert, dass die Türkei sich an diesen Flüchtlingsdeal hält. Aber die Türken auch, die haben ja auch keine Wahl. Es gibt keinen anderen Partner, mit dem sie in dieser Frage zusammenarbeiten können.
Also diese Berichterstattung oder diese Auffassung vom Zitat Öffnung der Türen gehen Europas überstrapaziert.
Also ich finde, das ist überstrapaziert. Das ist ja auch so, Sie kennen ja wahrscheinlich diese Parabel von dem Jungen, der immer vom Wolf ruft. Und ich meine, wir haben jetzt seit 4 Jahren, kündigt die türkische Regierung immer wieder an, dass der Wolf kommt, beziehungsweise dass die Tore geöffnet werden. Und es ist nie passiert. Es gibt mit Sicherheit mal mehr oder mal weniger Grenzüberschreitung. Und da gibt es dann immer Vermutungen, dass das vielleicht von Ankara gesteuert wird. Das kann ich nicht sagen, ob das so ist, aber es ist nicht so, dass es völlig unmöglich wäre. Aber das ist alles nicht so in der Form so einfach. Auch, das muss man ja auch sagen, es gibt gerade eben in diesem islamistischen Sektor, der eben zum Teil Erdogans AK-Partei stützt, da sind noch die vehementesten Verteidiger einer offenen Flüchtlingspolitik gegenüber den syrischen Brüdern und Schwestern. Also das sind die Leute, die zusammen mit wenigen Linken letztes Jahr im August auf die Straße gegangen sind hier in Istanbul, als die türkische Regierung begonnen hat, Syrerinnen und Syrer widerrechtlich zurück ins Kriegsgebiet abzuschieben. Das bedeutet also, es gibt da durchaus auch politische Erwägungen und ganz so simpel ist es nicht. Es gibt natürlich den Versuch, das Ganze zu instrumentalisieren.
Linke und Islamisten, spannende Konstellation. Christian Brakel von der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul, ganz lieben Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Auch andernorts stand die Flüchtlingspolitik im Zentrum. In Zagreb sind heute die EU-Innenminister zusammengekommen. Sie haben über die seit Jahren blockierte Migrationspolitik der Staatengemeinschaft beraten. Hintergrund: Die EU-Staaten sind über eben jene tief zerstritten. Östliche EU-Länder wie Polen und Ungarn wollen sich partout nicht dafür verpflichten lassen, Asylbewerber aufzunehmen. Südliche Staaten wie Italien und Griechenland fordern bei der Aufnahme von Migranten mehr Unterstützung. Astrid Korall berichtet.
Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hatte den Zeitpunkt gut gewählt. Mitsotakis forderte mehr Geld von der EU, um die Krise auf den griechischen Inseln zu bewältigen, während zeitgleich die europäischen Innenminister in Zagreb über eben jene Krise sprachen. Über Zehntausende Migranten, die auf Inseln wie Lesbos oder Samos unter schlimmen Bedingungen leben. Die für die Migrationspolitik zuständige Kommissarin Ylva Johansson verlangte von den anderen EU-Staaten, Griechenland zu helfen. In welcher Form, ließ sie offen.
It's very important that other member states step in and help Greece. They are really under pressure.
Bei Innenminister Horst Seehofer stieß sie mit einer solchen Aussage auf offene Ohren. Auch er mahnte, Griechenland nicht alleine zu lassen. Eine europäische Lösung müsse her, nicht nur dort, sondern auch, wenn es generell um die gerechte Verteilung von Migranten geht.
Die Beibehaltung des jetzigen Zustandes ist die schlechteste Lösung. Deshalb brauchen wir eine europäische Lösung.
Nur eine europäische Lösung ist weiterhin nicht in Sicht, die Migrationspolitik völlig blockiert. Und das in Zeiten, in denen die EU überlegt, ihre Marinemission Sophia wieder zu beleben, um das Waffenembargo gegen Libyen im Mittelmeer zu überwachen. Dabei könnten europäische Schiffe auch wieder Menschen aus Seenot retten. Die Innenminister müssten klären, was mit ihnen passiert. Horst Seehofer unterstützt eine Wiederaufnahme von Sophia.
Für mich ist immer wichtig, dass es um eine akute Seenotrettung geht, um die Rettung von Menschen vor dem Ertrinken und dass wir nicht einen Taxidienst oder Pendeldienst zwischen Libyen und Italien bekommen. Bei einem Pendeldienst wäre ich nicht bereit, mich zu beteiligen bei der Verteilung der Flüchtlinge. Bei der akuten Seenotrettung ja.
Aus Österreich allerdings kamen deutlich schärfere Töne. Für den neuen konservativen Innenminister Karl Nehammer darf die Seenotrettung kein automatisches Ticket nach Europa sein. Und Gerettete müssen aus seiner Sicht nach Libyen zurückgebracht werden.
Dort, wo sie herkommen, ist es am besten. Man muss sich das genau anschauen. Aber entscheidend ist, wenn ich sie nach Europa bringe, erfülle ich das Geschäftsmodell der Schlepper und der organisierten Kriminalität. Und das darf nicht unser Interesse sein.
Die Mission Sophia wieder aufzunehmen, dürfte also noch zu weiteren Diskussionen führen. Genau wie der Umgang der EU mit Migranten insgesamt. Eine Lösung erhofft sich mancher von der EU-Kommission. Die will in einigen Wochen ihre Pläne für einen neuen Migrations- und Asylpakt vorlegen.
Aus Zagreb berichtete Astrid Koral. Zuerst aufgetaucht war der Coronavirus in China, in der Provinz Hubei, im Zentrum die Metropole Wuhan. Dort wird der Ursprung der Krankheit befürchtet, von der in China 900 Menschen rund befallen und 25 bereits zum Opfer gefallen sind. Die Behörden im Land sind dementsprechend in Alarmstimmung. In 13 Metropolen wurde der öffentliche Verkehr ausgesetzt oder stark eingeschränkt. Steffen Wurzel berichtet über den aktuellen Stand.
Insgesamt sind nun mehr als 40 Millionen Menschen in China von den Reisesperren betroffen. Das entspricht der Hälfte der Bevölkerung Deutschlands. Es geht um 13 Städte, sie liegen allesamt in der zentralchinesischen Provinz Hubei im Ballungsraum der Hauptstadt Wuhan. Zug- und Busverbindungen wurden gestrichen, auch die Fluggesellschaften wurden angewiesen, die Städte nicht mehr anzufliegen. Privatautos werden entlang großer Zubringerstraßen kontrolliert, dürfen aber nach Berichten von Reportern häufig passieren. Der Gouverneur von Hubei, Wang Xiaodong, betonte, dass Lebensmittel weiter ungehindert in die Stadt hineinkommen. Die Versorgung der Bevölkerung sei also gesichert, betonte Wang im Staatsfernsehen. Er forderte die Behörden auf, gegen all die vorzugehen, die überhöhte Preise für Lebensmittel verlangen und so einen Nutzen aus der Angst der Menschen schlagen wollten. Panik herrscht in China weiterhin nicht. Allerdings gehen sehr viele Menschen nur noch mit Mundschutz nach draußen. Vielerorts sind Mundschutze restlos ausverkauft. Mundschutz ausverkauft, sagt dieser Verkäufer in einer Apotheke im südchinesischen Macau gestern. Er verweist auf einen Supermarkt um die Ecke, doch auch dort alle Gesichtsmasken ausverkauft. Ein kleiner Lichtblick ist die Tatsache, dass heute in China die Feiertagswoche zum chinesischen Neujahr beginnt. Schulen, Behörden, Firmen und auch viele Restaurants bleiben bis Ende nächster Woche wegen der Feiertage ganz planmäßig geschlossen. Das dürfte helfen, die Ausbreitung des Virus zumindest zu verlangsamen. Traditionell besuchen chinesische Familien während der Neujahrstage Sehenswürdigkeiten. Das wird dieses Jahr größtenteils ausfallen in China, denn die Behörden haben angeordnet, dass Freizeitparks, Zoos, Tempel und Attraktionen wie die verbotene Stadt und Teile der chinesischen Mauer geschlossen bleiben. So sollen Menschenansammlungen verhindert werden. Auch zahlreiche Konzerte in ganz China wurden abgesagt. In Wuhan lassen die Behörden inzwischen ein komplett neues Spezialkrankenhaus bauen, um Viruserkrankte besser behandeln zu können. Online-Medien verbreiten Fotos, auf denen Dutzende Bagger auf freier Fläche zu sehen sind. Die Rede ist davon, dass das neue Spezialkrankenhaus schon Ende nächster Woche fertig sein soll.
Steffen Wurzel berichtete und inzwischen gibt es auch Meldungen, dass das Militär dort eingesetzt wird. Am Abend zudem die Meldung, auch in Europa gibt es erstmals 2 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Es seien 2 Verdachtsfälle bestätigt worden. Das hat die französische Gesundheitsministerin bei einer Pressekonferenz in Paris gesagt. Es ist 23 Uhr und 28 gerade geworden. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung, das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Vater, Mutter und weitere 4 Familienmitglieder soll ein 26-Jähriger in Rott am See im Nordosten Baden-Württembergs erschossen haben. Das Motiv bislang unklar. Hartmut Österle.
Bei der Tat, das ist jetzt offiziell, sind insgesamt 6 Menschen ums Leben gekommen, 3 Männer und 3 Frauen. Der Präsident des Polizeipräsidiums Aalen, Rainer Möller.
3 Männer im Alter von 36, 65 und 69 Jahre und 3 Frauen im Alter von 36, 56 und 62 Jahre.
Unter den Toten befinden sich Vater und Mutter des mutmaßlichen Täters, der offenbar eine halbautomatische Kurzwaffe benutzte, für die er einen Waffenschein als Sportschütze besaß.
Bei dem Täter handelt es sich um einen 26 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen.
Die Schießerei fand in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Roth am See statt, einer kleinen Gemeinde im Landkreis Schwäbisch Hall mit ca. 5000 Einwohnern. 2 Menschen sind verletzt, einer davon schwebt noch in Lebensgefahr. Der Täter hatte offenbar selber bei der Polizei angerufen um 12.48 Uhr. Bereits 9 Minuten später konnte der Mann von Einsatzkräften festgenommen werden. Er war offenbar äußerlich völlig ruhig.
Wir gehen aufgrund der Opfer und Verletzten von einem Familiendrama aus.
Der mutmaßliche Täter soll demnächst vernommen werden.
Ein schweres Erdbeben hat den Osten der Türkei erschüttert. Mindestens 4 Menschen sind gestorben. Christian Buttgereit.
Das Zentrum des Erdbebens der Stärke 6,8 lag in der Kleinstadt Civrice in der Provinz Ilase. Das Beben war auch in 200 Kilometern Entfernung noch deutlich zu spüren. Verteidigungsminister Akar wird mit den Worten zitiert, man müsse mit weiteren Toten rechnen. Die Informationen flossen zunächst spärlich, weil das Internet in weiten Teilen des Erdbebengebiets ausgefallen war. Das türkische Fernsehen zeigt Bilder von eingestürzten Häusern und herabgefallenen Fassadenteilen. Nach Angaben von Innenminister Soylu würden bisherigen Erkenntnissen zufolge in Civrice 4 bis 5 Häuser zerstört und in der Provinz 10 weitere beschädigt. Auch diese Zahlen dürften jedoch im Laufe der Nacht steigen. Große Teile der Türkei gelten als erdbebengefährdet. 1999 kamen bei einem Beben der Stärke 7,6 in der Nähe Istanbuls zehntausende Menschen ums Leben.
Wir kommen nach Deutschland. Beim Reizthema einer generellen Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen sind die Fronten bekanntlich verhärtet. Doch nun tut sich etwas. Der ADAC hat sein striktes Nein aufgegeben und wirbt für eine umfassende Untersuchung möglicher Folgen, vor allem für die Verkehrssicherheit. Kai Küstner.
Deutschlands größter Automobilclub schaltet beim Thema Tempolimit auf neutral. Und schon ist die Debatte wieder in vollem Gang, auch innerhalb der Großen Koalition. Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD sah die ADAC-Mitteilung als willkommenen Anlass, sich ihren CSU-Kollegen Andreas Scheuer vorzunehmen. Ich hoffe, dass sich auch der Verkehrsminister überzeugen lässt, schrieb Tempolimit-Freundin Schulze auf Twitter. Scheuer jedoch ließ durch seinen Sprecher ausrichten, dass sich an seiner Haltung nichts geändert habe. Im Übrigen habe er auch der Bundestag kürzlich sehr eindeutig ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen abgelehnt. Man befinde sich also in guter Gesellschaft. Und eine Sprecherin von Bundeskanzlerin Merkel erklärte, es gebe aktuell keine Planungen der Regierung für ein Tempolimit. Der ADAC ist aktuell von seinem eindeutigen Nein zu einer generellen Geschwindigkeitsbeschränkung auf deutschen Autobahnen abgerückt und will nun durch eine Studie klären lassen, wie sich etwa Tempo 130 auf die Klimabilanz und auf die Verkehrssicherheit auswirken.
Wir kommen zur Börse. Zunächst der Blick nach New York um 23.32 Uhr. Der Dow Jones schloss im Minus und landete bei 28.090 Punkten. Der Technologieindex Nasdaq schloss ebenfalls im Minus und landete bei 9.141 Punkten. Wie es in Frankfurt aussah, Ulla Herrmann.
Am Ende strebte der DAX wieder in Richtung Rekordhoch. Er gewann 188 Punkte auf 13.576. Damit schaffte das deutsche Börsenbarometer auf Wochensicht ein Plus von 1,4%. Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Menschen hat sich zwar erhöht, doch in Frankfurt ist der Virus in den Hintergrund gerückt. Stattdessen schauten die Anleger auf Nachrichten aus den großen Konzernen, unter anderem auf Bayer. Der Chemie- und Pharmakonzern könnte im Glyphosat-Prozess mit einer Milliardenstrafe davonkommen. Die Hoffnungen darauf schoben die Bayer-Aktie um 1,5% an. Für die einen ist es eine Fehlentscheidung erster Güte. Sie kritisieren, dass Sigmar Gabriel, der ehemalige SPD-Chef und Ex-Vizekanzler, von problematischen Bankgeschäften keine Ahnung habe. Bei der Deutschen Bank hingegen freut man sich, wenn Sigmar Gabriel in den Aufsichtsrat des Frankfurter Geldhauses einziehen wird. Wie dem auch sei, Aktien der Deutschen Bank legten knapp 2% zu. Abgeschlagen hingegen die Papiere der Autohersteller BMW und Daimler. Der Wandel in der Branche macht den Autokonzernen zu schaffen. Außerdem nimmt US-Präsident Donald Trump die Europäer mit Strafzöllen ins Visier. Dies würde dann auch die Autozulieferer hart treffen. Aktien des Reifenherstellers Continental gaben im DAX allen voran über 3% nach.
Es war die inzwischen 50. Auflage der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums. In den Schweizer Bergen in Davos stand dieses Mal der Klimaschutz im Zentrum. Doch ob das Treffen Fortschritte gebracht hat, daran scheiden sich nun die Geister. Klimaaktivisten um die Schwedin Greta Thunberg haben der Tagung schon mal ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Und eines war klar, nicht nur in den Konferenzräumen, auch draußen im Ortskern von Davos war klar, dass Klimapolitik im Mittelpunkt stand. Karl-Dietrich Meurer berichtet.
Kämpft für Klimagerechtigkeit, nehmt euch an die Hand und kämpft. So sangen die überwiegend jungen Aktivisten auf dem Dorfplatz von Davos. Möglichst nah am Weltwirtschaftsforum wollten sie noch einmal ihre Sorgen ums Klima kundtun. Die 17-jährige Schwedin Greta Thunberg, die Gast des Forums war und einen Ausstieg aus der Finanzierung von fossilen Brennstoffen gefordert hatte, zeigte sich zum Abschluss von dem Forum massiv enttäuscht.
Natürlich wurden unsere Forderungen komplett ignoriert, aber wir haben nichts anderes erwartet. Dabei stand das diesjährige Weltwirtschaftsforum, bei dem sich seit Dienstag fast 3000 Topmanager, Spitzenpolitiker, Wissenschaftler und Vertreter der Zivilgesellschaft zum Meinungsaustausch getroffen haben, mehr denn je im Zeichen von Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt.
Our 50th annual meeting.
Unser 50. Jahrestreffen war wirklich bemerkenswert. Es war bemerkenswert wegen der echten Fortschritte, die wir bei einer Reihe von Themen gemacht haben, sagte der Präsident des Weltwirtschaftsforums, der Norweger Børge Brende. Im Kampf gegen den Klimawandel haben wir mit ihm die Initiative gestartet, dass bis zum Ende des Jahrzehnts 1 Billion Bäume gepflanzt werden. Das ist wirklich historisch. Doch selbst viele, die an dem streng abgeriegelten Treffen im Schweizer Skiort teilgenommen haben, bewerteten das Forum differenziert. Etwa Peter Holmes-Akurt aus Australien, Caroline Eklö aus Schweden und Hamza Yastani aus Pakistan. Meine größte Sorge ist, dass nicht viel über Taten gesprochen wurde. Konkrete Schritte vermisse ich. Hier sind Ziele für 2030, 2050 und man weiß noch immer nicht, wie diese Ziele erreicht werden können. Es war nicht nur eine intellektuelle, sondern auch eine sehr emotionale Herausforderung. Aber wir hoffen, dass diese Herausforderung für die soziale Verantwortung von Unternehmen, Klimaschutz und so weiter keine Aktivisten mehr braucht, sondern nur noch Realisten.
It's not as green as Greta wants it to be.
Es ist nicht so grün, wie Greta es sich gewünscht hat, aber wie es sich vom letzten Jahr, teilweise auch mit ihrer Hilfe, entwickelt hat, ist außergewöhnlich. Klimaschutz wird nicht mehr nur am Rande gestreift, sondern ist Kernthema in jeder Sitzung. Es wird die ganze Zeit darüber geredet. Die Debatte über gesellschaftliche Verantwortung und Klimaschutz ging auch an hochrangigen Vertretern der Wirtschaft nicht vorbei, so Jim Hagemannsnabe, seines Zeichens Aufsichtsratsvorsitzender der Siemens AG. Davos bringe die Vertreter unterschiedlicher Interessengruppen zusammen, Stakeholder, wie man sie hier nennt, und damit unterschiedlichste Positionen.
Unternehmen wollen natürlich Geld verdienen, sonst überleben die überhaupt nicht. Und früher war das ein Konflikt, entweder gut wirtschaften oder gut für die Welt tun. Und dann hatten wir NGOs und andere, die dann diese Aufgabe übernommen haben. Und ich finde es eigentlich schön, dass man die verschiedenen Stakeholders hier zusammenführen können und gut wirtschaften können.
Der Dialog, der auf dem Weltwirtschaftsforum geführt wurde, so sagt Jim Hagemannsnabe, führe zu Lösungen, die sowohl für die Wirtschaft als auch für die Gesellschaft ein Gewinn seien.
Dietrich Karl Meurer berichtet. Donald Trump ist mit häufig nicht um Superlativen verlegen, so rum. Der Präsident macht da bei den ganz großen Krisenherden der Welt keine Ausnahme. Schon vor seinem Amtsantritt hat er beispielsweise angekündigt, den Deal des Jahrhunderts für den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern auszuhandeln. Nun ist es bald soweit. Am Dienstag trifft Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Trump im Weißen Haus. Und die Begeisterung über Trumps Plan hält sich vielerorts in Grenzen, wie auch Benjamin Hammer beobachtet hat. Viele Staats- und Regierungschefs waren in Jerusalem angesichts des 75-jährigen Jubiläums der Befreiung des NS-Todeslagers Auschwitz zusammengekommen. So, jetzt aber Benjamin Hammer.
Gestern Abend in Jerusalem. Die meisten Staats- und Regierungschefs hatten die Stadt nach der großen Gedenkveranstaltung bereits verlassen. Da trafen sich zwei Männer in der US-Botschaft, Israels Premier Netanyahu und US-Vizepräsident Pence. Der Gast aus Washington überbrachte eine Nachricht. Präsident Trump hat mich gebeten, Premierminister Netanyahu in das Weiße Haus einzuladen, um dort in der kommenden Woche über regionale Angelegenheiten zu sprechen und außerdem über die Aussicht von Frieden hier im Heiligen Land. Das Treffen ist für Dienstag angesetzt. Ebenfalls eingeladen, so kurz vor der dritten Neuwahl innerhalb eines Jahres, Netanyahus stärkster Konkurrent, Benny Gantz vom Bündnis Blau-Weiß. Kurz nach seinem Amtsantritt hatte US-Präsident Trump einen Plan für einen möglichen Frieden zwischen Israelis und Palästinensern angekündigt. Nun, 3 Jahre später, will er den Plan tatsächlich vorlegen. Nach eigenen Angaben wahrscheinlich vor dem Treffen mit Netanyahu. Der ist bereits optimistisch. Ich denke, dass der US-Präsident mit dieser Einladung Israel Frieden und Sicherheit geben will. Israel verdient Frieden und Sicherheit. Daher nehme ich die Einladung gerne an und ich freue mich zu besprechen, wie wir dem Frieden näher kommen können. Der israelische Premier wies seine Ministerinnen und Minister an, sich in der Sache nicht zu äußern. Dennoch berichten die Medien über kaum ein anderes Thema. Israelische Journalisten geben an, die Details des Plans schon zu kennen. Nach Angaben des israelischen Fernsehkanals 12 soll in einem Friedensabkommen ganz Jerusalem, also auch der Ostteil, Hauptstadt Israels sein. Außerdem sollen 100 Siedlungen im besetzten Westjordanland Teil Israels sein. Die Präsenz des Landes im besetzten Jordantal soll ebenfalls erhalten bleiben. Den Palästinensern, so der Medienbericht, wird im Plan ein eigener Staat in Aussicht gestellt. Allerdings nur, wenn die Hamas im Gazastreifen ihre Waffen abgibt und die Palästinenser Israel als jüdischen Staat anerkennen, mit Jerusalem als Hauptstadt. Dass die Palästinenser sich auf so einen Deal einlassen würden, extrem unwahrscheinlich. Den Veröffentlichungen aus den israelischen Medien nachzuurteilen, können wir diesen Plan nicht akzeptieren, sagte der palästinensische Politiker Ziad Abu Ziad im israelischen Radio. Wenn uns die USA an den Verhandlungstisch bringen wollen, sind wir dazu bereit. Wenn sie uns aber den Plan vorlegen und sagen, nehmt ihn an oder halt nicht, dann werden wir ihn ablehnen. Die Palästinenser sehen einfach nicht, wie ein eigener Staat funktionieren soll, wenn Israel weiterhin dermaßen präsent im Westjordanland ist. Wir wollen einen Staat, der die Bestrebungen des palästinensischen Volkes widerspiegelt. Wir wollen keinen Witzstaat. Palästinenser wurden im Gegensatz zu den Israelis nicht ins Weiße Haus eingeladen. In der Region stellen sich nun viele die Frage, warum Donald Trump ausgerechnet jetzt seinen angeblichen Friedensplan vorstellt. Israelische Journalisten glauben, dass Trump Benjamin Netanyahu im Wahlkampf helfen will. Der US-Präsident nannte die Medienberichte über seinen angeblichen Deal des Jahrhunderts spekulativ, sprach aber dann von einem großartigen Plan, der wirklich funktionieren könne. Vertreter der islamistischen Hamas im Gazastreifen warnten hingegen vor einer neuen Intifada.
Benjamin Hammer berichtete. Frankreichs Regierung hat trotz massiver Proteste und Dauerstreiks den Gesetzentwurf zur Rentenreform beschlossen. Die Proteste auf der Straße halten an. Sabine Wachs.
Fröhlich, friedlich, feministisch gegen die Rentenreform. Das ist das Motto vieler Pariser Frauen, die zum Auftakt des mittlerweile 7. Protesttages einen Flashmob am Pariser Gare de l'Est initiiert haben. In blauen Overalls mit rot-weiß gepunkteten Tüchern in den Haaren und gelben Putzhandschuhen erinnert ihr Outfit an das der amerikanischen Kunstfigur Rosie the Riveter, bekannt auch von den Weekend-Do-It-Plakaten. Der Premierminister hat uns erklärt, dass die Frauen die großen Gewinnerinnen dieser Reform seien, sagt Clarisse, die den Flashmob mit auf die Beine gestellt hat. Wir sehen das nicht so, denn auch mit der Reform werden Frauen immer noch weniger verdienen als Männer und deswegen auch weniger Rente bekommen. Das Lied für ihren Flashmob ist in den vergangenen Wochen eine Art Hymne der Proteste in Paris geworden. À cause de Macron, wegen Macron ist der Titel, es ist eine Parodie auf den französischen 80er-Jahre-Hit À cause des garçons, wegen der Jungs. Wegen Macron singen die Frauen, werden wir die großen Verliererinnen sein. Ob das tatsächlich so kommen wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Das heutige System begünstigt lange Karrieren und einflussreiche Berufe. Frauen sind deshalb oft benachteiligt und das zeigt, dass das System an unsere heutige Welt nicht angepasst ist, sagt Sozialministerin Agnès Buzyn, nachdem die Regierung den Gesetzesentwurf für die Rentenreform verabschiedet hat. Zusammen mit dem Hohen Kommissar für die Renten stellte Buzyn die großen Linien der Reform vor, die Vereinheitlichung der 42 Kassen, das System nach Punkten. Der große Streitpunkt zwischen gemäßigten Gewerkschaften und Regierung, die Erhöhung des de facto Renteneintrittsalters auf 64 Jahre, ist nicht mehr Teil des Entwurfs. Allerdings ist weiter von einem Gleichgewichtsalter die Rede, mit dem die Renten auch in Zukunft finanziert werden sollen. Um welches Alter es sich dabei aber handeln soll, steht nicht mehr fest, sagt Laurent Pietraszewski, hoher Kommissar für die Renten. Der Text lässt Platz für die soziale Demokratie. Er zeigt den Willen der Regierung, den Sozialpartnern Raum für Verhandlungen zu geben beim Thema des Gleichgewichtsalters. Das wollten sie so. Wir hoffen auf Vorschläge, wie die Renten in Zukunft auf lange Sicht finanziert werden können. Ende des Monats wollen Vertreter der gemäßigten Gewerkschaften und der Regierung darüber auf einer Konferenz verhandeln. Flashmob-Tänzerin Clarisse, die mit den vielen anderen Frauen den Demozug anführt, hält nichts von dieser Konferenz. Sie will, dass die Regierung die Reform komplett zurückzieht. Wenn es so viel Gegenwind gibt, dann muss man zurückrudern und nochmal bei Null anfangen. Wir fordern das und wir sind trotz unseres Ärgers eine fröhliche Bewegung und verschaffen uns Gehör. Ganz ohne Gewalt und illegale Aktionen, trotzdem kriegen wir es hin, unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen. In den vergangenen Wochen waren die Proteste gegen die Rentenreform zunehmend radikaler geworden. Gegner der Reform wollten am Wochenende in das Theater eindringen, in dem Macron und seine Frau waren. Mitarbeiter von Energiekonzernen sabotierten Umspannwerke und provozierten Stromausfälle. Präsident Macron erklärte die Regierungssprecherin nach der Kabinettssitzung, verurteile die Gewalt und Radikalität scharf, er fordere alle Beteiligten auf, keinen Hass zu säen und sich klar gegen gewalttätige Aktionen zu positionieren. Protest ja, Gewalt nein, das sagt auch Clarisse. Sie will so lange Flashmob tanzen, bis die Regierung einknickt. Für kommende Woche hat das linke Gewerkschaftsbündnis neue landesweite Demonstrationen angekündigt. Clarisse und ihre Mittänzerin sind auf jeden Fall mit dabei.
Aus Paris berichtete Sabine Wachs. Vor nicht allzu langer Zeit war er noch einer der mächtigsten Genossen Deutschlands. Nun wechselt der frühere SPD-Chef, Vizekanzler und unter anderem Außenminister in die Wirtschaft, in das oberste Kontrollgremium der Deutschen Bank. Kein geringerer als Aufsichtsratschef Paul Achleitner selbst soll ihn vorgeschlagen haben. Aus Berlin der Bericht von Theo Gers.
Paukenschlag durch Sigmar Gabriel. Auf dem Ticket des Scheichtums Katar, einem der Großaktionäre, ist er für den Aufsichtsrat der Deutschen Bank nominiert. Die Wahl am 20. Mai gilt als Formsache. Und formal ist sein Wechsel auch nicht zu beanstanden, verdeutlicht am Mittag Regierungssprecherin Ulrike Demmer.
Die Karenzzeit für Sigmar Gabriel ist am 14. September 2019 abgelaufen.
Mit anderen Worten, die 18 Monate, die Ex-Minister und Staatssekretäre beachten müssen, bevor sie in die Wirtschaft oder zu einem Lobbyverband wechseln, hat Gabriel eingehalten. Politisch delikat ist der Seitenwechsel dennoch. Vizekanzler, dazu Außen-, Wirtschafts- und Umweltminister und SPD-Chef. Das Scheichtum Katar und die Deutsche Bank haben sich Gabriel, der im vergangenen November auch sein Bundestagsmandat niederlegte, ganz bewusst an Land gezogen. Das macht Jörg Eigendorf, der Sprecher der Bank, am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos deutlich, wo ihn der Fernsehsender NTV abpasst.
Er ist ein erfahrener Außenpolitiker. Der Dialog zwischen Politik und Wirtschaft wird immer wichtiger. Sigmar Gabriel war auch Umweltminister. Wir sind gerade im Bereich Nachhaltigkeit sehr stark unterwegs und bauen hier auf. Sein Rat wird im Aufsichtsrat der Deutschen Bank eben sehr gefragt sein und sehr wichtig sein. Und das ist natürlich auch für unseren Aufsichtsratsvorsitzenden Paul Achleitner und für die Bank ein ungeheurer Gewinn.
Dabei war das Klima nicht immer spannungsfrei. Vor 3,5 Jahren war der Börsenkurs der Deutschen Bank unter 10 Euro gefallen. Der damalige Konzernchef John Cryan klagte darüber, jetzt sei die Deutsche Bank Opfer von Spekulanten geworden. Gabriel, damals Wirtschaftsminister, verschoss Giftpfeile in Richtung Konzernzentrale. Er wisse gar nicht, ob er lachen oder wütend sein sollte, dass die Bank, die das Spekulantentum zum Geschäftsmodell gemacht habe, sich jetzt zum Opfer von Spekulanten erkläre. Und, ganz SPD-Vorsitzender, ich mache mir eher Sorgen um die Beschäftigten. Nun wechselt Gabriel ausgerechnet zu dieser Bank, die gerade einen weiteren Abbau von weltweit 18.000 Stellen durchzieht, in den Aufsichtsrat, und zwar auf die Arbeitgeberseite. Peinlich berührt darüber die SPD, nur Hilde Mattheis vom linken Flügel fragt auf Twitter bissig, wie viel demokratischer Sozialismus denn bald im Aufsichtsrat der Deutschen Bank stecke. Alice Weidel von der AfD schäumt hingegen über roten Filz und Selbstbereicherung. Bernd Rixinger, Co-Chef der Linken, sieht Gabriel auf den Spuren Gerhard Schröders wandeln, der bei Gazprom unter Vertrag steht. Dem setze Gabriel jetzt noch eins drauf. An dem Gescholtenen perlen solche empörten Reaktionen ab. Er möchte einen Beitrag dazu leisten, die Zukunft der deutschen und der europäischen Wirtschaft mitzugestalten, schreibt Gabriel in einer Erklärung. Besänftigen kann er die Kritik damit nicht. Timo Lange, der Sprecher der Organisation Lobby Control, fordert beispielsweise längere Abklingzeiten für Politiker.
Wenn man in andere Länder guckt, dann sieht man durchaus, es gibt auch längere Karenzzeiten auf EU-Ebene. Für EU-Kommissare beispielsweise wurde das auch nochmal verlängert, sodass wir da jetzt bei 2 Jahren sind und für den Kommissionspräsidenten auch bei 3 Jahren.
Gabriel selbst sieht keine Interessenkonflikte. Erfahrungen als Unternehmenskontrolleur hat er bereits. Als früherer Ministerpräsident von Niedersachsen gehörte er Kraft Amtes dem Aufsichtsrat von VW an. Später als Wirtschaftsminister leitete er unter anderem den Verwaltungsrat der staatlichen Förderbank KfW.
Theo Geers berichtete. Das Thema war auch Teil unserer Kommentarsendung um kurz nach 7. Falls Sie den Kommentar von Clemens Kindermann verpasst haben, Stichwort Chance für die Deutsche Bank, Sie finden ihn unter dlf.de. Es ist ein sensibles Thema, Debatten über Gesichtserkennung, darüber, was mit Blick auf mehr Sicherheit erlaubt werden darf und was aus Gründen des Daten- und Grundrechtsschutzes abzulehnen ist, werden seit Jahren mit Härte geführt. Innenminister Horst Seehofer hat nun seine Meinung wiederum geändert. Johannes Kuhn berichtet.
Automatische Gesichtserkennungssysteme für die Bundespolizei und das an bis zu 135 deutschen Bahnhöfen und 14 Flughäfen. Das sahen die Pläne von Bundesinnenminister Horst Seehofer vor. Der Rahmen dafür? Das neue Bundespolizeigesetz. Noch am Mittwoch ließ Seehofer einen Sprecher in einem Video die automatische Gesichtserkennung verteidigen. Doch als der Gesetzentwurf am Donnerstagabend in die Ressortabstimmung ging, war der Passus gestrichen.
Wir sehen den Einsatz von Systemen zur Gesichtserkennung als einen wertvollen Beitrag zur Arbeit der Polizei. Allerdings sind hier, wie der Minister heute betont hat, Fragen offen geblieben. Und an dieser Stelle ist auch wichtig zu sagen, dass über die Einführung einer solchen Technologie einfach breit diskutiert werden muss.
So begründete Daniil Kuschnerowitsch, Sprecher des Bundesinnenministeriums, am Freitag den Sinneswandel. Die automatische Gesichtserkennung ist höchst umstritten. Eine Software identifiziert alle Gesichter auf Kameraaufnahmen und gleicht sie automatisch mit anderen Gesichtsdatenbanken ab, zum Beispiel Fahndungsfotos. Zuletzt war bekannt geworden, dass zahlreiche US-Polizeibehörden bereits auf solche Software zurückgreifen. In Deutschland hätte Seehofer wohl in der Großen Koalition mit Widerspruch rechnen müssen. Die SPD hatte den bereits signalisiert und zeigte sich entsprechend zufrieden mit dem Sinneswandel. Der Innenpolitiker Uli Grötsch verwies darauf, dass sich ein Pilotprojekt am Berliner Bahnhof Südkreuz 2017 fehleranfällig gezeigt habe.
Ich glaube, so ein tiefgreifender Grundrechtseingriff wie eine automatisierte Überwachung darf ganz und gar nicht mit einer Fehlerquote behaftet sein. Und deshalb halte ich die Entscheidung von Herrn Seehofer für richtig.
Weniger erfreut zeigte sich die Unionsfraktion. Der innenpolitische Sprecher Matthias Middelberg sagte dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio:
Wir halten da relativ wenig von. Wir haben in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion darüber lange diskutiert. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit dem Modellversuch am Bahnhof Berlin-Südkreuz und wir halten das für ein wirklich wichtiges Instrumentarium, das uns sehr wirksam dabei helfen kann, wirklich Schwerstkriminelle, Terrorverdächtige und Gefährder zu erkennen.
Laut Seehofer soll über das Thema nun im parlamentarischen Raum entschieden werden. Die Opposition im Bundestag reagierte misstrauisch. Manuel Höferlin von der FDP sprach von einem politischen Manöver. Die linke Netzpolitikerin Anke Domscheit-Berg prognostizierte, dass die Forderung nach intelligenter Kameraüberwachung bald wiederkehren werde. Die Grünen wiederum wollen automatisierte Gesichtserkennung im öffentlichen Raum gesetzlich verbieten. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hatte sich ebenfalls gegen die Seehofer-Pläne ausgesprochen. Im Gespräch mit dem Hauptstadtstudio befürwortete er eine breite gesellschaftliche Diskussion über die Folgen der Technik.
Die müssen tatsächlich nicht nur unmittelbare technische Fragestellungen und Sicherheitsfragestellungen, auch Datensicherheitsfragestellungen beinhalten, sondern eben auch gesellschaftliche Abwägungen. Deswegen braucht es einen Diskussionsprozess, der wirklich breit ist.
Die Debatte über automatisierte Gesichtserkennung wird derzeit auch in Brüssel geführt. Die EU-Kommission hat ins Spiel gebracht, für den Einsatz im öffentlichen Raum ein Moratorium von 3 bis 5 Jahren zu verhängen.
Johannes Kuhn berichtete. Die Presseschau mit Dietmar Reiche.
Bundeskanzlerin Merkel hat bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan weitere Hilfen in der Flüchtlingspolitik in Aussicht gestellt. Nach Ansicht des Reutlinger Generalanzeigers trägt die Türkei mit der Aufnahme von mehr als 3 Millionen Flüchtlingen aus Syrien eine enorme Last. Es ist richtig, diese Menschen in der Nähe ihrer Heimat zu versorgen. Insofern haben Deutschland und Europa keine echte Wahl. Sie müssen Erdogan helfen, sonst machen sich die Flüchtlinge auf den Weg nach Deutschland, Italien und Frankreich. Die Freie Presse aus Chemnitz plädiert dafür, wirtschaftliche Hilfen an Bedingungen zu knüpfen. Will Erdogan mehr Investitionen aus den EU-Staaten, muss er die Gerichte reformieren, Meinungsfreiheit gewähren und das Land zurück in die Demokratie führen. Das eine kann er nicht ohne das andere haben. Die Neue Osnabrücker Zeitung formuliert es so: Die Türken halten ihre Grenzen nach Westen einigermaßen dicht. Und die Europäer, die sich in Flüchtlingsfragen partout nicht einigen können, kaufen sich in dieser Sache frei. Mauern werden nicht nur aus Beton und Stacheldraht errichtet, es geht auch mit Geld. Bundesinnenminister Seehofer sieht vorerst davon ab, bei der Videoüberwachung sicherheitsrelevanter Plätze die automatische Gesichtserkennung einsetzen zu lassen. Der Kölner Stadtanzeiger hält diese für tendenziell totalitär. Sie erlaubt es, Bilder von Millionen Bürgern zu speichern und daraus Bewegungsprofile zu generieren. Auch besteht die Möglichkeit der Verknüpfung mit anderen Daten. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder vermutet eine Finte. Eine Regelung, die nicht im Gesetzentwurf steht, kann auch nicht von SPD-Justizministerin Lambrecht blockiert werden. Den Gesichtserkennungspassus, so die Hoffnung der Unionsfraktion, kann man nach einem Kabinettsbeschluss ja wieder ins Gesetz hineinschreiben, wenn es im Parlament verhandelt wird. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nennt als Bedingung für den Einsatz der Technik zum Beispiel die Gefahrenabwehr und die Strafverfolgung. Es muss dabei bleiben, dass der Staat eine Rechtfertigung braucht, wenn er die Bürger beobachten will. Eine intelligente Überwachung ist nicht ausgeschlossen. Noch ein Blick auf den früheren SPD-Vorsitzenden Gabriel, der Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bank werden soll. Darauf geht die Mittelbayerische Zeitung aus Regensburg ein. Der einzige Vizekanzler verstößt damit nicht gegen das Gesetz. Doch politisch wie moralisch ist Gabriels Seitenwechsel ziemlich verheerend. Denn er bedient das Vorurteil von den Raffskes in der Politik, die nach der Karriere endlich mal Kasse machen wollen. Sigmar Gabriel wird Großkapitalist, resümiert die Volksstimme aus Magdeburg. Er hat mit seinem Coup sogar seinen politischen Ziehvater Gerhard Schröder übertroffen, der nur bei einem russischen Konzern unterkam. Gabriels Wechsel ist ein neuer Tiefschlag für seine Genossen.
Dietmar Reiche mit den Pressestimmen von morgen. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Morgen früh ab kurz nach 6 geht's an dieser Stelle weiter mit den Informationen am Morgen. Auch dort Thema die umstrittene Gesichtserkennung. Im Interview dazu Armin Schuster. Am Mikrofon dieser Sendung war Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht.